momentan meldet sich über die historische Dimension der Editionswissenschaft und auch der Wissenschaft. Das lässt sich in einem solchen kurzen Vortrag natürlich nur anreißen. Ich beschränke mich auf zwei Epochen. Einmal auf die Inkunabelzeit, also das späte Zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, und dann die Zeit der Heidelberger Romantik, aus Gründen, die man sehen wird. Die Heidelberger Romantik ist für viele, ja, die moderne Weisende Dinge, eine Wendepunktzeit, und die Diskussionen dieser Zeit sind durchaus auch nicht zu verachten. Letztlich ist das, was wir betreiben, Wissenschaft, Editionswissenschaft, abhängig von den Gegebenheiten. Wir stehen sozusagen an der Spitze der Modernität. Das, was an Arbeit geleistet wird, ist zum großen Teil inzwischen von den technischen Gegebenheiten abhängig. Ist, stellt sich natürlich die Metafrage, inwieweit beeinflussen uns diese technischen Gegebenheiten und führen uns auf Gleise, die wir sonst nicht begangen hätten. Die Menschen des 15. Jahrhunderts hatten andere Probleme, die waren zum Teil froh, wenn sie überhaupt einen Text hatten. Da hat man ganz grundlegendere Probleme. Eine historische Betrachtung der Frage, wie und warum man einen Text zitieren soll, kann mit guten Gründen bei der Inkunabelzeit mit der Erfindung des Buchdrucks einsetzen. Er macht es erstmals möglich, Handschriften in identischen Exemplaren zu vervielfältigen. Die so entstandenen Drucke sind in vielen von ihren handschriftlichen Vorlagen abhängig. Auch mittelhochdeutsche Literatur wurde in dieser Zeit bereits veröffentlicht. Herr Klein hat passenderweise das Verfasserlexikon aufgeblättert mit dem Parzival von Wolfram von Eschenbach, 1477 bei Johannes Mendelin in Straßburg erschienen. Allerdings nicht als wissenschaftliche Edition mit einem hohen Anspruch, sondern als marktläufiges Produkt, letztlich als Unterhaltungsliteratur. Diese Inkunabel enthält lediglich das Druckjahr, aber weder den Namen des Verfassers und des Werks, noch Angaben zum Druckort und Drucker, wie das bei der Mehrzahl der Handschriften gegeben ist, sondern setzt mit dem ersten Vers des Parzivals ein. Ein Werk, das man nicht kennt, wenn man das Buch aufschlägt. Der Druck einer Inkunabel nach einer Handschrift stellte fast ausschließlich die Edition eines einzigen Textzeugen dar. Mehr gab es einfach nicht. Erwies sich der Text als marktgängig, so bildete diese Ausgabe die Grundlage für weitere Ausgaben, die die Vorlage mehr oder weniger getreu nachdruckten, im günstigsten Fall Druckfehler verbesserten, aber beispielsweise auch bei deutschen Texten einfach dialektale Änderungen vornehmen konnten, über die man sich gar keine Gedanken machte. Aus dem 15. Jahrhundert haben sich einige Äußerungen zum Buchdruck erhalten, die auch Aussagen über den Sinn und die Qualität gedruckter Editionen enthalten. Am zeitlichen Anfang der hier vorzustellenden Beispiele steht, passenderweise haben wir es auch gesehen, die Schädelsche Weltchronik, benannt nach dem Nürnberger Stadtarzt Hartmann Schädel, 1493 in einer deutschen und in einer lateinischen Ausgabe erschienen. Da steht da manchmal schon was drin, Herr Wolf, in der Schädelschen. Schädel rühmt die aus seiner Sicht segensreiche Erfindung des Buchdrucks. Er würde dazu führen, dass die bisher verborgenen Schätze des Wissens nun verbreitet wären. Viele Werke seien längst untergegangen, da der Buchdruck noch nicht erfunden gewesen wäre. Ein Jahr später erschien der Traktat De Laude Scriptorum des Benediktiners und Humanisten Johannes Trithemius, zu dieser Zeit Abt des Klosters Sponheim. Ein Lob des Schreibers im Druck, das ist schon bemerkenswert. Es ist die erste große Auseinandersetzung mit dem neuen Medium und der Qualität der Texte, die es verbreitet. Trithemius rühmt das Schreiben von Handschriften als die vornehmste Ausformung der Handarbeit, zu der der Benediktinermönch verpflichtet ist, und kontrastiert Pergamentkodizes, die 1000 Jahre überdauerten, mit Büchern aus Papier, denen Trithemius eine Haltbarkeit von 200 Jahren zuwies. Der Mönch, der das Wort Gottes abschreibe, schaffe Beständigeres als der Prediger. Aber auch die Qualität der in Form gedruckter Bücher edierten Texte bemängelte Trithemius. Der kommerziell orientierte Drucker vernachlässige die Rechtschreibung und die Buchausstattung. Bei einer Handschrift, eine allgemeine Aussage, werde einfach mehr Aufwand getrieben. Das Ideal dessen, was der schreibende Mönch produziere, seien fehlerlose und zugleich schöne Kodizes. Diese setzten aber eine Kollation voraus. Ich zitiere: Wenn aber ein aufopfernder Schreiber einen Kodex aufmerksam abgeschrieben hat, soll er ihn nochmals mit der Abschrift vergleichen und soll, wo er geirrt hat, für eine genaue Verbesserung sorgen. Der ideale Mönch tradiert mithin einen vollkommenen, unverfälschten Text, der in seiner Perfektion überhaupt keiner editorischen Behandlung bedarf. Diesem Ideal stellte Trithemius, es gibt natürlich immer die Negativfolie, die verdorbenen Kodizes gegenüber. zu denen letztlich auch die Drucke gehörten, die nicht mit geistlichen, sondern rein weltlichen Absichten hergestellt worden sind. Eine fehlerhafte Verbreitung von Texten hat jedoch eine metaphysische Dimension. Schlechte Schreiber, so Tritemius, sind Verderber des rechten Textverständnisses, Fälscher der Urkunden des heiligen Priesters Jesus Christus. Wenn nach den Bestimmungen des Kirchenrechtes der exkommuniziert wird, der Papsturkunden fälscht, welche Strafe erwartet dann jemand, der das Wort Gottes verfälscht? Seien Sie bei der Edition geistlicher Texte also vorsichtig. Mit leicht anderer Akzentuierung findet sich diese metaphysische Dimension des richtigen Textes auch bei Hieronymus. In seinem Brief an Papst Damasus, der seine neue Bibelfassung einleitet und rechtfertigt, schrieb der Kirchenvater, denn welcher Gebildete oder Ungebildete in gleicher Weise wird nicht, wenn er eine Handschrift in die Hände genommen und gesehen hat, dass das, was er mit Eifer liest, sich von dem Geschmack, den er ein für alle Mal eingesaugt hat, unterscheidet, sich sofort Luft machen und rufen, dass ich ein Verfälscher, ein Religionsfrevler sei. Eine andere Position als Johannes Trithemius vertrat der anonyme Verfasser der 1499 erschienenen Kölner Chronik, der sicherlich auch dem geistlichen Stand angehörte. Seiner Meinung nach sei der Buchdruck dem Glauben nützlich, per se nützlich, weil er im Gegensatz zu Handschriften die Verbreitung von Wissen fördere und das Monopol unwissender Priester breche. Die Genese des heutigen Editionswesens hat ihre Wurzeln im italienischen Humanismus, der sich mit den überkommenen Werken der Antike mehr und mehr auch textkritisch auseinandersetzte. Ein Phänomen dieser Zeit ist, letztlich im Sinne von Trithemius, die kalligraphische Herstellung von vielen Klassikerhandschriften mit teils aufwendigem Buchschmuck. Die textkritische Bedeutung ist dagegen gering. Der Humanismus nutzte den Buchdruck durchaus, warnte da und dort aber auch vor seinen Unzulänglichkeiten, vor allem wenn sich Drucker an Cicero gewissermaßen im Hausheiligen der antiken Literatur vergriffen. So stellte der florentinische Humanist Angelo Poliziano in einem Brief aus dem Jahre 1492 den Bonis Emendatisque Ciceronis Exemplaribus, den guten, verbesserten, handschriftlichen Cicero-Ausgaben, das gegenüber, was die Excusores Isti Novorum Librorum Teutones, die Hersteller dieser, die deutschen Hersteller dieser neuen Bücher, Perversissime produzierten. Perversissime. Eine fehlerfreie Textfassung konnte nur der im Lateinischen versierte, möglichst italienische Gelehrte herstellen, sicherlich nicht die Barbaren aus dem Norden mit ihrer neumodischen Erfindung. Angelo Poliziano und andere Humanisten seiner Zeit unternahmen bereits eine paläographische Klassifikation und Altersbestimmung von Handschriften und versuchten, Abhängigkeitsverhältnisse herzustellen. Ältere Kodizes wurden von vornherein als textkritisch wertvoller betrachtet, im Vergleich mit jüngeren, die aufgrund von Fehlern der Abschreiber und willkürlichen Verbesserungen eine wohl gestörte Überlieferung darstellten. Als erster verwendete Angelo Poliziano bereits den Begriff Archetypus. Weitere Begriffe, die zu dieser Zeit einfach im Schwange waren, waren Castigatio, waren Recensio, letztlich das begriffliche Instrumentarium, mit dem wir heute auch noch arbeiten. Aus der Bibliothek von Angelo Poliziano haben sich etliche sogenannte Codices Postillati erhalten, Drucke oder Handschriften, die mit anderen Textzeugen kollationiert worden waren. Da hat man versucht, einen von vornherein als imperfekt angesehenen Textzeugen durch philologische Arbeit zu verbessern. Neben dieser tatsächlich textkritischen Schicht trat jedoch eine zweite Schicht von Konjekturen und Emendationen. Der Bearbeiter versuchte auf diese Weise, den da und dort als gestört empfundenen Archetyp, bei dem es sich ja keineswegs um das antike Original handeln konnte, zu verbessern. Einerseits wurde der Gelehrte so zu einer Fehler automatisch korrigierenden Instanz. Im Grenzfall führte dies andererseits möglicherweise zu Textfassungen, die genialer waren als Cicero selbst. In der Form der Editio cum notis variorum waren Textausgaben vor allem von Klassikern, die Kommentare und Lesarten verschiedener Vorgängereditionen darboten, bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet. Man hat also sozusagen das, was Generationen von Philologen geleistet haben, mitgetragen. Das Ganze ist letztlich heute ja komplett abgebrochen. Voraussetzung der editorischen Arbeit, wie sie im Humanismus erstmal fassbar ist, war die Existenz mehrerer Exemplare desselben Textes, waren große Bibliotheken, wie sie in Florenz unter anderem durch Förderung der Medici im 15. Jahrhundert aufgebaut worden sind. Der Inkunabeldrucker konnte, wie gesagt, im besten Fall auf eine Vorlage zurückgreifen. Ihm war eine kritische editorische Arbeit eigentlich unmöglich. Die Editionsgeschichte von Texten hängt letztlich auch davon ab, welche Textzeugen zu welcher Zeit bekannt, aber auch greifbar oder im schlimmsten Fall bereits wieder untergegangen sind. Erstes Kapitel, zweites Kapitel, lesenswerte Literatur oder wissenschaftliche Edition, die Heidelberger Romantik und die Brüder Grimm. Die Frage, wie und zu welchem Zweck Texte zu edieren seien, spielte auch in der Heidelberger Romantik zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Auf ihrer Bekanntschaft mit den Gebrüdern Grimm, mit denen Clemens Brentano und Achim von Arnim bei der Redaktion der Wunderhornbände 2 und 3 eng zusammenarbeiteten, kommt dieser vor allem in den Briefwechseln der Zeit fassbaren Diskussion eine für die Konstituierung der Germanistik nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Die Gebrüder Grimm wurden einerseits, insbesondere von Clemens Brentano, mit dem Forschungsgebiet der älteren deutschen Literatur überhaupt erst bekannt gemacht. Die zweiten haben hier Jura studiert, die beiden Grimms. Entschuldigung. Andererseits formulierten sie ihre richtungweisenden philologischen Grundsätze in deutlicher Abgrenzung von denen der Heidelberger Romantik und Namen rieben sich sozusagen an dem, was die Heidelberger Romantik wollte und konnten so auch zu einer klareren Position kommen. Achim von Arnim, der nach eigener Aussage während seiner Schulzeit Mathematik mehr als jede andere Wissenschaft liebte, brach nach seinem Bekanntwerden mit Brentano eine vielversprechende Karriere als Physiker, Spezialist für Elektrizität, ab. Diplomphysiker hört es gerne, merke. Weil er, wie er wörtlich sagte, nicht für Büchermotten schreiben wollte und schlug eine Laufbahn als Schriftsteller ein, da sie ihm eine weitere Wirksamkeit zu versprechen schien. Eine große Rolle spielte für das Lebensgefühl der beiden Freunde der Sieg Napoleons über Deutschland, konstituierend für ihre Freundschaft, für ihre Zusammenarbeit, aber auch für ihre literarischen und politischen Pläne, war eine Rheinreise in den Jahren 1802. Wie gewaltsam, schrieb Arnim, wie gewaltsam der Anblick unserer niedergebeugten Landsleute am linken Rheinufer mitten in der freien Natur zu politischen Entwürfen hinreißt. Die Wiederbelebung, die Suche nach historischer, autochton, vermeintlich oder tatsächlich deutscher Literatur, hatte mithin einen subversiven Zweck, zielte auf Rückbesinnung auf die eigenen nationalen Wurzeln. Hier traf sich der eher politisch denkende preußische Adlige Arnim mit dem eher literarisch und bibliophil ausgerichteten Frankfurter Kaufmannssohn Brentano, der mit großem Aufwand eine Gelehrtenbibliothek mit dem Schwerpunkt der sogenannten altdeutschen Literatur aufbaute. Mit rein wissenschaftlichen Editionen für einen beschränkten, elitären Nutzerkreis konnten Arnim und Brentano ihre Ziele sicher nicht erreichen. Ebenfalls 1802 korrespondierten die Freude über den Codex Manesse. Brentano empfahl Arnim die 1758-59 von Bodmer und Breitinger herausgegebene Edition des Codex Manesse, die Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpunkte. Zu diesem Beruf ist übrigens der Codex Manesse von Paris nach Zürich und wieder zurück transportiert worden, man will nicht wissen wie. Die einzige Sammlung, so Brentano, die dir taugen kann, ist die manessische Liedersammlung. Ob schon wir viele Wörter ohne Glossar nicht verstehen, so ist doch eine herrliche Reinheit und Tiefe in der Sprache und ich glaube, dass sie dich, gerade dich, sehr ergreifen wird. Entsprechend der politischen Funktionalisierung wurde die altdeutsche Literatur vor der Folie der unfriedlichen Gegenwart geradezu mystisch überrührt. Zu eigenen Werken fehlt einem ganz der Mut, wenn man die alten Liebes- und Heldengeschichten der Minnesänger liest. Ja, ich fühle es oft als etwas Sündliches, mich mit neuen Werken zwischen sie und unsere leichtfertige Zeit zu drängen, so Brentano 1804. Ein wissenschaftlich literarisches Vorbild der Heidelberger Romantiker war zeitweise Ludwig Tieck mit seinen editorischen Arbeiten. 1803 erschienen aus seiner Feder die Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter, den Neuhochdeutschen angepasste Lieder aus dem Codex Manesse. In seiner Heidelberger Zeit versuchte Brentano, Tieck als Professor an die Universität zu ziehen, mit dem Ziel, dort unter ihrer Leitung an einer Reproduktion der alten Heldengedichte zu arbeiten. Tiecks andere Arbeiten schätzten die Romantiker weniger, insbesondere dann, wenn sie nur mit altdeutschen Versatzstücken arbeiteten. Für Tiecks Octavian schrieb Brentano an den Freund, es ist überhaupt sehr keck und unvorsichtig, solche ganz vollendeten Volksgedichte in Reime zu bringen, ein paar Jakob-Böhmische Naturandachtsrezepte dran zu rühren und einigen Lärm über Frühling und Wald zu machen. Die Assonanzen und die affektierte altdeutsche Sprache sind auf einen Stier und einen Esel nebeneinander gespannt. Die in den Briefwechseln der Zeit formulierten editorischen Prinzipien wurden zur Grundlage des Hauptwerks der Heidelberger Romantik, der Liedersammlung des Knaben Wunderhorn. Sie überhöhte das Volkslied als vermeintlich unverfälschte Emanation des Volkes und fügte sich damit in die nationalpolitischen Vorstellungen Arnims. Andererseits hatten die beiden Freunde mit diesem Literatursegment eine schwierige Quellengattung gewählt, die sich durch besonders diffuse Überlieferung auszeichnet. Darauf reagierten Arnim und Brentano jedoch keineswegs mit einer Methodendiskussion, sondern mit erheblichen Eingriffen, die die durchaus wahrgenommene gestörte Überlieferung korrigieren sollten. Das Zurechtdichten schuf einerseits lesbare, populär werdende Textfassungen, machte die beiden Herausgeber auch in besonderer Weise angreifbar. Sogar Brentano ging die Eingriffe seines Freundes zu weit. Er schrieb an Arnim: Mit einiger Verwunderung habe ich im 27. Bogen Blühe, liebes Veilchen, ganz von dir verwandelt gefunden. Sollte man uns nicht den Titel alte deutsche Lieder vorwerfen dürfen? Die editorischen Grundsätze oder Nichtgrundsätze der beiden Freunde führten zur Wunderhorn-Fehde mit dem klassischen Philologen Johann Heinrich Voss, mit der die Heidelberger Romantik 1808 endete. Er rügte Arnim und Brentano in herben Worten als mutwillige Verfälscher, das gleiche, was wir bei Hieronymus gehört haben. Der Editor ist nur einen Millimeter vom Verfälscher entfernt, offensichtlich. In einer offenen Antwort auf diese Vorwürfe schrieb Arnim 1810 unter anderem: Wenige Jahre ändern in unserer Zeit sehr viel. Mit Bedauern müssen wir bemerken, dass jetzt ein breites literarisches Geschwätz, das in überflüssigen Zitaten stolziert, die erwachte Liebe zu älterer deutschen Literatur allmählich wieder unterdrückt und lebendigere Menschen davon zurückschreckt. Im Zuge der redaktionellen Arbeit am Wunderhorn entstand der Kontakt zwischen Brentano und den Brüdern Grimm. Die Grimms sind einfach gebeten worden, Material in der Kasseler Bibliothek für das Wunderhorn zu sammeln. Das war auch der Impuls, dass sich die beiden überhaupt mit diesen Themengebiet beschäftigt haben. 1807 bat Brentano Arnim, die Wunderhorn-Fortsetzung nicht in Heidelberg, sondern eben in Kassel zu redigieren. Er habe hier zwei sehr liebe, altdeutsche, vertraute Freunde Grimm genannt, welche ich wie früher für die alte Poesie interessiert hatte und die ich nun nach zwei jahrelangem fleißigen, sehr konsequentem Studium so gelehrt und so reich wiedergefunden habe, dass ich bei ihrer Bescheidenheit über den Schatz, den sie besitzen, erschrocken bin. Sie wissen bei weitem mehr als Tieck von allen den Sachen. Das ist der Grund, die Grundlage der Grimmschen germanistischen Philologie. Jakob und Wilhelm Grimm beteiligten sich, wie auch Josef Görres, vor allem mit wissenschaftlichen Beiträgen an der von Arnim herausgegebenen Zeitung für Einsiedler, 1808. Wilhelm zudem durch Übersetzungen altdänischer Heldenlieder, das kann man ja durchaus auch wieder ein bisschen auf die Schiene Popularisierung setzen. Im Briefwechsel der Brüder lässt sich die Frage, also der Brüder Grimm, ob die altdeutsche Literatur zu erneuern oder kritisch zu edieren sei, an mehreren Stellen fassen. 1807 äußerte Jakob Grimm noch Verständnis für das Vorgehen der Heidelberger Romantik. Ich kann nicht abreden, dass diese Ansicht, welche Tieck, Brentano etc. mit der Bearbeitung und Erneuerung dieser Poesie verbinden, insofern die richtige und wahre ist, als man dieselbe wieder ganz ins Volk und Leben zurückführen will. Gleich den homerischen. Jeder Studierende wird aber immer noch die älteren Rezensionen vorziehen und einen höheren Genuss haben, denn mit jeder neuen Rezension wird am ursprünglichen mehr und mehr, mehr oder weniger zerstört und verdorben. Im Mai 1809 formulierte er seine Vorbehalte deutlicher. Dieser Geist von Sammeln und Herausgeben alter Sachen ist es doch, was mir bei Brentano und Arnim am wenigsten gefällt, bei letzterem noch weniger. Clemens anregende Bibliothek hat wohl alles das hervorgebracht. Die Auswahl ist gewiss vortrefflich, die Verknüpfung geistreich, die Erscheinung für das Publikum angenehm und willkommen, aber warum mögen sie fast nichts tun als kompilieren und die alten Sachen zurechtmachen? Sie wollen nichts von einer historischen, genauen Untersuchung wissen, sie lassen das Alte nicht als Alte stehen, sondern wollen es durchaus in unserer Zeit verpflanzen, wohin es an sich nicht gehört. Nur von einer bald ermüdeten Zahl von Liebhabern wird es aufgenommen. So wenig sich fremde edle Tiere aus einem natürlichen Boden in einen anderen verbreiten lassen, ohne zu leiden und zu sterben, so wenig kann die Herrlichkeit alter Poesie wieder allgemein aufleben, das heißt poetisch. Allein historisch kann sie unberührt genossen werden. Wir sollen uns also an Wolfram nicht delektieren, sondern es historisch genießen. In die gleiche Richtung eine Äußerung wenige Monate später: Wenn die alten Bücher und Lieder unterm Volke verschwunden sind oder nach und nach verschwinden, so ist es sein eigener Wille und ganz natürlich. Dafür hat es anderen Stoff erhalten. Warum sollte diese alte Poesie wieder absolut unter die Leute, für die sie nicht mehr passt? Die philologische Position von Josef Görres war zwischen der der Brüder Grimm einerseits und Arnims andererseits verortet. Der geborene Koblenzer Görres hatte sich nach anfänglicher Begeisterung für die Französische Revolution von ihrer Entartung unter Napoleon abgewandt und eine akademische Laufbahn eingeschlagen, die ihn als Privatdozent für 4 Semester nach Heidelberg führte. Dort freundete er sich mit Brentano an, der ihn ebenfalls mit dem Interesse an der altdeutschen Literatur infizierte. Verloren ist eine Vorlesung von Görres über die altdeutsche Literatur. Seine erste auf Brentanos Gelehrtenbibliothek aufbauende Veröffentlichung zu diesem Thema ist Görres durchaus wissenschaftlich ausgerichtetes Werk über die deutschen Volksbücher. Arnim kritisierte das Buch aus seiner Sicht konsequent als Weise. Er schrieb an Brentano, dass Görres Werk bei manchem Treffliegen, was darin gesagt, mir doch seinem größeren Teile überflüssig, leichtsinnig und miserabel ästhetisch wetzig scheint. Überflüssig, weil ich nicht recht weiß, für wen es geschrieben, ich meine das Literarische drin. Leichtsinnig, weil es unvollständig aus einer Sammlung alles beurteilt. Mit einem Worte, der ganze leere, kritische, neuzeitige Übermut, der immer Talentlosigkeit und Mangel an Erfindung verrät. Wenn in deinen Büchern nicht mehr wäre als das, was er von allem beurteilt, exzerpiert, reflektiert, so möchte alle der Teufel holen. Lieber hätte er die Besten, wie es sonst unser Plan war, nach ganzer Kraft und bester Quelle wieder abdrucken sollen. Görres durch Brentano angeregte Beschäftigung mit altdeutscher Literatur reichte weit über die Heidelberger Zeit hinaus. 1813 gab er bei Mohr und Zimmer, dem Verlag der Heidelberger Romantik, den Lohengrin, nach dem zu dieser Zeit im Vatikan liegenden heutigen Codex Palatinus Germanicus 364 heraus. Die Vorlagen besorgte ihm der 1819 verstorbene Ferdinand Glöckler aus Ingelheim, zeitweise Sekretär de Langue du Nord in der Bibliotheca Apostolica Vaticana. Glöckler schrieb verschiedene Handschriften aus dem Palatinerfonds für Görres ab. Sein autographer Namenseintrag findet sich beispielsweise auch in der Ortfried-Handschrift Codex Palatinus Latinus 52. Das steht einfach vorne ohne unmotiviert Glöckler drin. Das heißt, er hat diese Handschrift in Händen gehabt, hat sie mutmaßlich abgeschrieben. Zu seinen editorischen Prinzipien äußerte Görres im Vorwort seines Werkes, er habe lediglich einzelne offenbar korrupte Stellen in der Stille verbessert. Die Fehler führte er nicht nur auf die Handschrift in Rom, seinen einzigen Textzeugen, sondern eben auch auf Glöckle selbst zurück. In einem Brief an die Brüder Grimm schrieb Görres schon 1810, mich hat schon oft gereut, dass ich ihn nicht ein halbes Jahr in Heidelberg behalten, damit er sich die nötigen Vorkenntnisse erworben. Görres immerhin vorhandene Bereitschaft, den überkommenen Text präzise wiederzugeben, scheiterte in diesem Fall an der großen räumlichen Entfernung, die eine fehlerträchtige Zwischenstufe unumgänglich machte. Gedacht war der Lohengrin als erster Band einer geplanten, aber nicht realisierten Bibliotheca Vaticana altdeutscher Dichtungen. Man kann davon ausgehen, dass eine große Zahl der Editionen des 19. Jahrhunderts eine handschriftliche Zwischenstufe des jeweiligen Editors oder einer anderen Person mit allen Mängeln voraussetzte. In München habe ich unlängst betrachtet, dass die handschriftliche Satzvorlage von Hein, also der Inkunabelverzeichnis von Hein, das ja eine unglaubliche Perfektion verlangt. Und aus heutiger Sicht, wenn man selber sieht, wie oft man einen Text, den man geschrieben hat, wo man zitiert hat, Korrektur lesen muss, bis 3-mal, 4-mal, bis es doch so ist, dass wie man es haben will, kann man sich nur wundern, wie sowas handschriftlich ohne diese Möglichkeiten ja steter Korrektur möglich gewesen ist. Also gerade dieser Hein-Nachlass ist halt etwas ganz Besonderes. Abschriften von Codices Palatini et Germanici wurden eben auch für die Hofbibliothek in München ebenfalls Ende des 18. Jahrhunderts hergestellt. Da war es das Ziel, vor allen Dingen Quellen zur wittelsbachischen Geschichte zu sammeln. Das ist dann der erste Versuch gewesen durch Zwischenstufen. Letztlich können Sie eine Folge von Abschriften über Mikrofilmen bis hin zu Digitalisaten feststellen, wo man einfach mit den Mitteln der Zeit das machte, was man machen konnte. Die 1816 an den Neckar zurückgekehrten Codices Palatini Germanici, volkssprachiger Teil eben der 1623 nach Rom entführten Bibliotheca Palatina, rezipierte Görres als einer der ersten deutschen Gelehrten. Bereits 1817 gab er altdeutsche Volks- und Meisterlieder aus den Handschriften der Heidelberger Bibliothek heraus. Einerseits sah er seine Ausgabe in der Tradition des Wunderhorns, andererseits formulierte er letztlich in Übereinstimmung mit den Brüdern Grimm deutlich strengere Editionsgrundsätze. Etwas so Wunderbares wie das Volkslied, also das wird auch als Volkslied apostrophiert, ist keiner anderen kritischen Behandlung fähig als jener, die ein gesunder, lebendig anschauender Sinn ihr geben mag. Von der anderen Seite soll eine neuere Hand sich vor jeder unnötigen Übermalung scheuen, da sobald das ursprüngliche Alte daneben erscheint, jede auch sonst, wie es schien, gelungene Restauration gleich als ein trüber Fleck erscheint. Diese beiden hier kurz betrachteten Epochen haben für die Geschichte der lateinischen und der deutschen Philologie eine entscheidende Bedeutung. Die Edition eines Textes ist der Versuch, eine definitive Textfassung herzustellen, die den Autortext oder was man dafür hält, so unverfälscht wie möglich wiedergibt. Aus theologischer Sicht war die Verfälschung eines Textes tatsächlich ein Vergehen. Als falscher Text konnte aber auch, wie das Beispiel von Hieronymus zeigte, die verbesserte Textgestalt gelten, die von der gewohnten abwich. Vergleichsweise pragmatisch war der Ansatz der Schädelschen Weltchronik und der Kölner Chronik, die den großen Nutzen der Verbreitung des Wissens per se durch den Buchdruck ohne Berücksichtigung der Textqualität, sagen wir es mal, auf der Mikroebene priesen. Die Heidelberger Romantik zeichnete sich durch eine ganz andere Zielrichtung aus. Wichtiger als der philologisch korrekte Text war seine erneute Rezipierung. Damit blieb die Romantik einerseits hinter dem zurück, was zu dieser Zeit editorisch möglich war. Andererseits benannte sie durch es zutreffend den Dualismus von Literaturverbreitung und Wirkung einerseits und der als hermetisch verstandenen wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur andererseits, in anderen Worten, die damals noch gegebene Einheit von Literatur und Literaturwissenschaft hat sich eigentlich da erst richtig auseinandergespalten. Die Grimms sagen es ja auch ganz deutlich, das ist nur noch etwas, was historisch behandelt werden muss. Das hat eigentlich nichts mehr zu suchen unter dem Begriff Literatur. Vielen Dank.